Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute ist Montag, der 20. Juli 2020. Ich spreche heute wieder mit dem Dr. Ralf Sova. Und nachdem das letzte Thema über den Corona-Month so gut angekommen ist, haben wir heute auch nochmal ein Thema abseits der ausgetretenen Pfade. Das leitet eigentlich auch schon ein bisschen dahin. Bevor wir richtig einsteigen, wollten wir uns für das Feedback bedanken. Da gab es ganz viele Hinweise, Themenwünsche, konstruktive Kritik. Das arbeiten wir alles ein und brauchen aber sicher noch ein paar Folgen, bis wir das alles verinnerlicht haben und da auf einem ganz sauberen Niveau sind. Da wollen wir hin. Das ist das Ziel, das ist ganz klar. Aber ein bisschen Geduld brauchen wir einfach noch. Zum Thema Ziel. Heute unterhalte ich mich mit Ralf über ein Thema, was Ralf besonders am Herzen liegt. Stichwort ist Höhenmedizin. Ich habe auf Wikipedia nachgeschaut, Höhenmedizin und Göttingen passt optimal zusammen. Der höchste Berg in Göttingen ist die Mackenröder Spitze mit legendären 427 Metern über Normalnull. An der Ostgrenze in Göttingen ist der höchste Berg und irgendwie ist mir völlig klar, dass Ralf sich deswegen für die Höhenmedizin als zusätzlichen Schwerpunkt oder als Fortbildungs-Item entschieden hat. Wie kommt man auf die Idee, in Göttingen sich um Höhenmedizin kümmern zu wollen?
Ja, also nebst der Mackenröder Spritze haben wir natürlich auch noch den unheimlich hohen Harz hier in der Umgebung. Aber der Grund ist tatsächlich eigentlich eher sozusagen die Mischung von privatem Interesse und dem beruflichen. Also trotz dieser mitteldeutschen Lage bin ich als Kind häufig in den Bergen gewesen und habe dann nach und nach immer mehr Sportarten in den Bergen gefunden, die mir besonders am Herzen liegen. Und da kann natürlich auch immer was passieren. Und irgendwann im Studium gab es dann, ich glaube es war im sechsten Semester, gab es mal eine Vorlesung, auch von den Anästhesisten damals, Thema Höhenmedizin, dass es da so ein Diplom gibt, was man machen kann und dann ist man irgendwie Doctor of Mountain Medicine und da dachte ich, das klingt ja ganz interessant, das ist ja irgendwie wie das, was ich gerne mache und das, was ich irgendwie auch studiere und das irgendwie zusammen und ich glaube, so ist es dann entstanden, dass man sich da so ein bisschen für interessiert hat und dann dementsprechend auch mal diese Kurse dafür gemacht hat, dass man dann irgendwann dieses Diploma of Mountain Medicine bekommt. Und dann vielleicht langfristig das auch mal ein bisschen einsetzen kann und da wirklich beruflich tätig werden. Vielleicht eher da, wo es noch ein bisschen höher ist als in der Mackenröder Spitze.
Ja, dazu muss man sagen, dass das die wahrscheinlich die letzte Folge ist, die wir hier mit Ralf in Göttingen aufnehmen. Ralf hat den großen Fehler gemacht und hat in Göttingen gekündigt und orientiert sich vielleicht auch wegen seiner Hobbys und vielleicht wegen der Liebe, wird er das nicht zugeben, sich Richtung Alpen orientieren und in München weiterarbeiten, hat aber versprochen, hier weiter für den Podcast zur Verfügung zu stehen. Aber ohne Ralf hier zu nahe treten zu wollen, wir haben schon einen Spitzenersatz organisiert. Ja, jetzt gehst du nach München, kannst da mit Mountain Medicine sicher mehr anfangen als in Göttingen. Und du hast gesagt, für dieses Diploma of Mountain Medicine, um das zu erreichen, da braucht man irgendwie einen Kurs oder da muss man was für machen. Was muss ich denn machen, um so ein Diplom zu kriegen?
Da gibt's verschiedene Kurse und verschiedene Anbieter. Es ist generell so, dass es jahreszeitenbedingt unterschiedliche Kurse gibt, weil es natürlich in den Bergen jahreszeitenbedingt auch unterschiedliche Probleme gibt. Also die speziell das Wetter oder die Tätigkeiten in den Bergen betreffen. Das ist dann bei manchen Anbietern ist es sozusagen ein Sommer-, Winter- und Frühjahrskurs. Und dann gibt's auch Anbieter, die nur einen Sommer- und einen Winterkurs anbieten, wo dann mit den Teilnehmern, die sich für diese Fortbildung anmelden, verschiedene theoretische und praktische Dinge durchgegangen werden. Es geht dann um die ganze Physiologie, typische Krankheitsbilder. Das ist dann meistens Hälfte, sage ich mal, für die Kurszeit. Geht pro Jahreszeit ungefähr eine Woche der Kurs. Vorlesung und dann eben auch praktische Ausbildung. Ja, das ist eine ganz lustige Sache, muss man sagen.
Ist das eine von den Ärztekammern anerkannte Zusatzbezeichnung?
Das ist eine gute Frage. Man kann es sich anrechnen lassen für die Zusatzbezeichnung Sportmedizin, die wir, glaube ich, als Anästhesisten aber nicht führen dürfen. Anästhesisten und Anästhesistinnen. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht in dem Sinne.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist wie ein Traumakurs mit besonderem Schwerpunkt auf eben alpinistische Probleme und Fragestellungen. Aber ich glaube, eine echte Zusatzbezeichnung ist es nicht. Zumindest finde ich es nicht in den niedersächsischen Fortbildungsordnungen. Nee.
Denke ich auch. Und also was geht auf jeden Fall, man kann sich die Fortbildungspunkte halt für seine Fortbildungsverpflichtungen anrechnen lassen. Ja. Das geht auf jeden Fall, aber eben halt keine Zusatzbezeichnung. Ja.
Was lernt man in so einem Kurs? Womit fängt sowas an?
Meistens erstmal die Begrüßung natürlich. Bei unserem Kurs gab es dann einen schönen Startvortrag, der so ein bisschen Lust auf das Ganze machen sollte. Da ging es dann um die Margaritehütte, die ist so knapp 4500 Meter hoch und da wurden dann sozusagen so Diafolien gezeigt, was da für Forschung betrieben wurde. Auch so teilweise schon wirklich vor mehreren Jahrzehnten ganz, ganz spannende Sachen. Also da haben sich Leute in der Höhe eine bronchoalveoläre Lavage gemacht und ganz andere verrückte Sachen gemacht und gibt es da die Fotos von. Das wirkt einfach sehr beeindruckend, plus auch diese Hütte steht an so einer Felskante und sieht einfach unheimlich beeindruckend aus.
Das war aus der Zeit, als es in der Medizin noch Helden gab, weil sich gegenseitig lavagiert hat und irgendwelche Medikamente an sich selbst ausprobiert hat. Ja, heute machen wir das mit Ratten und Mäusen.
Das erinnert so ein bisschen an diesen ersten Herzkatheter.
Ja.
Genau, und nachdem das dann sozusagen alles getan ist, geht es dann das war sozusagen der Abend des Anreisetags. Und dann geht es am ersten Tag typischerweise los, in dem Fall, ich nehme jetzt mal den Winterkurs als Beispiel, Lawinenkunde. Was für Lawinenarten gibt es? Was sind die unterschiedlichen Unterschiede der Lawinen? Wie erkennt man welche Lawinen? Welche sind wie gefährlich? Und Hangeinschätzung, solche Dinge, also so ein bisschen Sachen, die das Gelände angehen, zum Beispiel. Dann gibt es auch Wetterkunden natürlich, wie sehen welche Wolken aus, was kann man aus einem Wettervorhersagebericht ableiten und wo kriege ich vielleicht noch bessere Informationen. Tourenplanung beispielsweise auch, wo kann man am besten langgehen, wie kann man sich mit dem Kartenmaterial auseinandersetzen. Und nebst diesen ganzen Sachen, die ja eigentlich erstmal gar nicht so medizinisch sind.
Das sind ja reine Alpinismus-Themen, die eigentlich, wo man erwartet, dass gut ausgebildete Bergsteiger oder Alpinisten das genauso machen, dass sie eben gut vorbereitet die Wetterlagen und Umgebung einschätzen können. Ist das ja, dann eben dann für die Mediziner auch relevant? Warum?
Tja, warum ist das relevant?
Wenn ich NF fahre, habe ich meinen NEF-Fahrer. Der bringt mich dahin, wo ich hingebracht werden muss. Und da steige ich aus und mache meine Medizin. Und warum muss ich als Bergretter sowas wissen? Habe ich da nicht jemanden, der mich da hinführt?
Ich denke, das kommt natürlich auf das Grundkonzept an, von welcher Art von Rettung wir jetzt reden. Also ob wir wirklich eine hubschrauberbasierte Rettung in irgendeiner Weise haben. Oder ob man jetzt als Berg mit der Bergwacht in irgendeiner Weise aufsteigt, die ja sozusagen, also wo man selber auch wirklich den Aufstieg mitmachen muss. Und dann geht es ja, glaube ich, auch in Teilen immer darum, dass ich selber so ein bisschen mein eigenes Risiko besser einschätzen kann und das dann auch ein Stück weit oder zumindest so gut es geht auch selbst beurteilen können soll. Also im Gegensatz zu jetzt vielleicht hier in Göttingen in der und der Straße bei Frau Müller-Meiser-Liese gehen ja wahrscheinlich bis auf vielleicht von mir aus ein sehr, sehr verteidigungswilliger Hund keine größeren Gefahren für mich am Einsatzort von der Umgebung aus. Und da ist es vielleicht eine andere Situation, sodass man sagt, gut, da sollte vielleicht auch der Arzt, die Ärztin ein bisschen mehr eine Idee davon haben, was für eine Lage haben wir hier. Also das muss man da nicht alleine beurteilen. Da gibt es dann auch zum Beispiel auf dem Hubschrauber einen Bergführer, der das im Zweifelsfall für einen schon mal die Grundsicherheit sicherstellt. Aber ich denke, es geht auch so ein bisschen darum, dass man zusätzlich darüber hinaus manchmal auch in irgendeiner Weise so ein bisschen eine beratende Funktion hat. Da gehen wir auch so ein bisschen Richtung Expeditionsmedizin noch, dass man als Arzt eine Gruppe begleitet auch ein Stück weit. Und dann sollte man natürlich, da wird es auch die eine oder andere Frage zur Routenführung geben. Das ist so das, was ich mir dazu zusammenreime.
Okay, also Teil 1 des Diploms ist Alpinismus im weiteren Sinne. Was brauche ich, um in den Bergen mit den Bergsteigern Schritt zu halten und überhaupt dahin zu kommen, wo die vielleicht ihr Problem haben? Wie geht's dann weiter?
Und dann gibt's eben die ganzen wieder, dann wird's medizinisch. Typische Verletzungsbilder, was ist der Unterschied von den klassischen Problemen, wo es einen Arzt brauchen könnte in den Bergen im Vergleich zum Flachland, wie jetzt hier in Göttingen oder zur normalen Regelrettung. Und was sind natürlich auch, was sind die Unterschiede in der Physiologie, den Pathophysiologien, welche Gefahren warten denn da oben auf den Bergen auf uns? Also das Ganze wird dann auch mal relativ gut bearbeitet, verschiedene Krankheitsbilder besprochen, die größten, bekanntesten Krankheitsbilder, die dadurch entstehen können.
Was ist das denn zum Beispiel? Oder wie unterscheidet sich denn das Klientel in den Bergen von dem Klientel in Göttingen, was das angeht?
Ich würde sagen, der Schnitt ist wahrscheinlich ein bisschen jünger, aber das ist jetzt erstmal eine persönliche Vermutung, also der Altersschnitt. Und gleichzeitig sind es weniger die klassischen internistischen Probleme, die natürlich auch vorkommen. Aber ich glaube, gerade der Anteil an Traumatologie nimmt einfach in den Bergen extrem hoch. Also fast unabhängig von der Jahreszeit wird es immer den oder gerade in den Sommermonaten dann vielleicht den verstauchten Knöchel geben oder irgendwelche Stürze, wo sich dann die Leute die Unterarme brechen. Und in den Wintermonaten kommen da natürlich dann noch vielleicht irgendwelche Wirbelsäulentraumen oder größere Extremitätenverletzungen bei Skiunfällen dazu, Gletscher, ja, das geht natürlich im Winter und im Sommer, also Spaltenstürze, Lawinen, Verschüttungen, Erfrierungen im Winter natürlich auch. Und dann die Probleme sozusagen der dünneren Luft, die natürlich im Sommer und im Winter eine gewisse Rolle spielen. Dünnere Luft jetzt mal so ein bisschen ganz locker dahergesagt.
Du hast jetzt dünnere Luft gesagt. Da triggerst du natürlich den Anästhesisten in mir. Und über dieses Stichwort der dünneren Luft würde ich gerne mit dir ein bisschen sprechen. Was ist an der Luft dünner und zu was zwingt es dich als Notfallmediziner oder als Intensiv- und Beatmungsexperte, der du ja auch bist, Ralf? Was für Überlegungen hast du auf 4.500 Meter Höhe, die du auf 427 Metern wie auf der Mackenröder Spitze vielleicht nicht hast oder wie du die anders anstellst?
Es ist so, jetzt erstmal von der Physik und Physiologie kommt, dass einfach der Luftdruck abfällt und damit natürlich auch der Partialdruck von Sauerstoff in unserer Luft, die wir atmen. Das heißt, es steht uns einfach weniger PO2 dann letztendlich auch in unserer Alveole zur Verfügung. Der Bedarf des Körpers ist aber deswegen nicht weniger. Das heißt, das muss irgendwie kompensiert werden. Wenn man sich diese Sauerstoffbindungskurve noch mal so ein bisschen vor Augen ruft. Da ist ja sozusagen mit entsprechendem PO2, da, wenn wir sagen mal in diesem 90er-Bereich sind wir annähernd bei so einer 100% Sättigung. Jetzt übertreiben wir mal ein bisschen, gehen noch mal ein bisschen höher und gehen fast auf den Everest und bei 8.800 Meter haben wir nur noch ein PO2 von 35 mm Hg. Da sind wir schon fast beim Halbsättigungsdruck. Also da ist schon gar nicht mehr so viel Sauerstoff drin. Also ich glaube, Halbsättigungsdruck waren so 27 oder 28 mm Hg. Das heißt, nur noch die Hälfte wäre dann gesättigt unseres Blutes mit Sauerstoff, das Arterielle. Und wenn wir solche Sättigungen im OP sehen, werden wir natürlich, oder auf Intensivstationen, das macht natürlich schon ganz schön unruhig. Das heißt, der Mensch oder der Körper muss irgendwie sich daran anpassen und Lösungen finden, wie er das klären kann, also wie er dieses Defizit aufarbeiten kann.
Wie macht er das?
Der HB ist ja das, was einem vielleicht als erstes irgendwie hinkommt. Ja, mehr HB, mehr Sauerstofftransportkapazität, dann kann auch mehr dran binden, dann kann auch mehr transportiert werden. Jetzt ist es ja so, den können wir nicht einfach so erhöhen. Das heißt, es gibt natürlich diese Anpassung über längere Zeit. EPO, das die Radfahrer, Doping-Droge, ich glaube, dafür kennen es wahrscheinlich die meisten Menschen. Das wird irgendwann von der Niere ausgeschüttet bei Hypoxie und führt dazu, dass über eine gewisse Zeit der HB, also mit einer gewissen Latenz der HB dann ansteigt. Aber das kriegen wir eben nicht sofort hin. Also müssen wir was anderes machen. Wir können die Sauerstoffkurve nach links verschieben. Oder wir hyperventilieren, atmen CO2 ab, alkalisieren damit unser Blut, verschieben die Sauerstoffbindungskurve nach links und können so mehr oder erhöhen die Sauerstoffaffinität des Hämoglobins. Können so also mehr aufnehmen. Dann gibt es noch ein paar andere Tricks. Es gibt eine Abnahme des Plasmavolumens, die durch Hypoxie induziert wird. Da gibt es mehrere Regelkreise auch über das RAS, also das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Und über viele, viele Schritte kommt es dann zur Natriurese, Höhendiurese und somit wird unser Blut dann eingedickt, sodass wir sozusagen je Herzschlag mehr Sauerstoffträger zur Verfügung haben. Was ja dann in gewisser Hinsicht einer Erhöhung des HBs ähnelt. Und dann hatten wir eben schon gesagt, über eine gewisse Zeit, oder hatte ich gesagt, über eine gewisse Zeit wird dann der HB hochgefahren, durch die Hypoxie getriggert. Und dann können wir auf diese Weise auch mehr Sauerstoff transportieren und uns dem Ganzen annähern. Das Problem ist aber, das dauert. Also wenn wir uns 1 bis 2 Wochen in mittleren Höhen aufhalten, dann ändert sich an so einem HB gar nichts. Also da muss man schon mehr machen. Das sind erstmal die Mechanismen, die der Körper parat hat, nebst solchen Sachen wie Akklimatisation, dass man das Ganze schon mal versucht, ein bisschen vorzuziehen, so hypoxische Phasen, dass der Körper schon mal, bevor wir eigentlich in die Höhe gehen, sich da schon mal ein bisschen drauf vorbereitet.
Auch das machen sich Sportler zunutze, dass sie in Druckkammern trainieren, um genau solche Hypoxie-Effekte und die EPO-Produktion irgendwie anzukurbeln. Da stecke ich nicht tief genug drin, aber dann macht man sich die Physiologie genau dieser Prozesse zunutze, um da am Ende leistungsfähiger zu werden. Am Ende geht es darum, die Konzentration vom Hämoglobin zu steigern. Ob das jetzt absolut ist durch eine gesteigerte Erythropoese oder durch oder relativ, indem man einfach das Verhältnis von Plasma zu Sauerstoffträgern durch die Diurese verändert oder durch das Plasma, die Plasmavolumenreduktion verändert, ist dann egal. So habe ich es zumindest verstanden. Wer für das Hören der Episode Fortbildungspunkte für sein Fortbildungskonto bei der entsprechenden Ärztekammer beantragen oder gutgeschrieben haben möchte, muss auch diesmal uns Schlüsselwörter auf unserer Homepage unter ains.umg.eu/podcast in der entsprechenden Episode Höhenmedizin nennen. Und das erste Schlüsselwort, was wir einstreuen, heißt Höhendiurese. Diese physiologischen Effekte sind nicht nur für Höhenmediziner interessant, sondern auch für Leute, die sich für europäische Anästhesiediplome bewerben und dafür Prüfungen lernen. Und da macht das Beschäftigen mit den Veränderungen im Rahmen von so Partialdruckschwankungen, wie sie in der Höhe stattfinden, macht total Sinn, weil das eine der Klassiker ist, die da auch mit abgefragt werden. Wir sind ganz nah dran, über Transportkapazität des Blutes zu sprechen. Und wenn wir da so nah dran sind, dann machen wir doch da einfach weiter, Ralf.
Genau, also die Transportkapazität des Blutes ist typischerweise als großes CaO2 angegeben, wenn man es in Büchern findet. Und das ist in den 1 Milliliter pro Deziliter, also Milliliter Sauerstoff pro Deziliter Blut. Und das ist das Gasvolumen in Sauerstoff, Milliliter, das in 100 Milliliter Blut enthalten ist. Also das ist dann die Sättigung, also die Sauerstoffsättigung, können wir ja zum Beispiel mit unserem Pulsoximeter messen, mal den HB, den wir ja im Idealfall erhöhen über ein Höhentraining oder einen Aufenthalt über längere Zeit in der Höhe, mal diese bekannte Hüfner-Zahl, 1,34 Milliliter pro Gramm, das ist ja auch immer so ein Buzzword, was immer wieder kommt. Das ist der chemisch gelöste Anteil des Sauerstoffs und dann müssen wir noch den physikalisch gelösten Anteil des Sauerstoffs berechnen oder berücksichtigen, wobei der, sag mal, ein Faktor da drin hat, 0,0031, der sozusagen verschwindend gering ist. Also das meint dann nochmal den Partialdruck von Sauerstoff mal 0,0031 und das Produkt aus physikalisch gelösten und chemisch gelösten Sauerstoff ist dann sozusagen die Transportkapazität, wobei der physikalische ziemlich weit hinten runterfällt für diese Partialdrücke, die wir dann auch noch in der Höhe haben. Sowieso schon klein und dann noch kleiner.
Das macht, in dem Moment wird der relevant, wenn der Partialdruck extrem hoch wird. Zum Beispiel in der Überdruckkammer oder bei beatmeten Patienten, wo wir eben den Sauerstoffpartialdruck extrem in die Höhe treiben können, dann gewinnt diese physikalische oder der physikalisch gelöste Sauerstoff da an Bedeutung. Ich glaube, in der Höhenmedizin, wenn dieser Partialdruck immer kleiner wird, wird die physikalisch gelöste Komponente eben auch immer kleiner und damit immer irrelevanter. Und das eigentliche blutgelöste oder chemisch gebundene Sauerstoffanteil, der gewinnt dann dementsprechend an Bedeutung. Und dementsprechend wird auch der HB auch wieder relevanter und erklärt auch, warum die Natur sich da so klug hat einfallen lassen, an genau dieser Schraube da zu drehen, nämlich dem HB im Zweifelsfall zu steigern. Bisher haben wir jetzt gesprochen über Sauerstoff. Am Ende geht es immer darum, das Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen. Und wir haben die ersten Regulationsmechanismen des Körpers ja schon angesprochen, nämlich das Erhöhen der Hämokonzentration oder die Erythropoiesesteigerung. Ralf hatte auch schon die Höhendiurese angesprochen und die Verschiebung der Sauerstoffbindungskurve nach links, um eben da um die Affinität zu steigern. Durch das Verschieben der Sauerstoffbindungskurve nach links erzeugen wir ja eine Alkalose oder andersrum formuliert, man muss es ja andersrum formulieren, eine Alkalose bewirkt das Verschieben der Sauerstoffbindungskurve nach links und damit eine höhere Sauerstoffaffinität, also für die Aufnahme von Sauerstoff. Ralf und ich blicken gerade auf eine Tafel mit BGA-Analysen, die auf dem Gipfel des Everest 1981 durch die American Medical Research Expedition von J.B. West und Konsorten unternommen wurde und die offensichtlich auf dem Gipfel des Everest arterielle Blutgasanalysen gemacht haben und einmal da eine Runde Patienten, also Spitzensportler, untersucht haben. Und dabei fällt auf, dass die alle eine extreme respiratorische Alkalose haben. Da kommen pH-Werte von größer 7,7 bei unfassbaren Atemfrequenzen. Ralf hat das gerade nochmal nachgeschlagen, also mit Atemfrequenzen von über 80 pro Minute. Und damit kommen die auf einen sagenumwobenen PaO2 von gerade mal 28 mm Hg. Aus der Göttinger Intensivmedizin-Perspektive klingeln jetzt gerade die ARDS-Warnglocken und ich möchte hier eine ECMO gerne so langsam primen, um diese armen Patienten da in der Kälte versorgen zu können.
Aber zu viel CO2 hat er nicht.
Zu viel CO2 hat er nicht, genau. CO2 ist hier nämlich mit 7,5 angegeben. Das erklärt natürlich, also wird natürlich erklärt durch die Atemfrequenz von über 80 bei einem Tidalvolumen von über einem Liter, also mit einem Minutenvolumen von über 80 Litern pro Minute. Und das alles nur, um die Sauerstoffbindungskurve in die richtige Richtung zu verschieben und das letzte Molekül Sauerstoff aus der Atemluft bloß noch an das Hämoglobin binden zu können. Wir verlinken da das Bild aus der Studie oder die Grafik aus der Studie ins Kapitelbild. Lohnt es sich jetzt da einen Blick drauf zu werfen. Auf dem Gipfel des Everest ist nicht nur die Luft dünn, sondern da ist es auch noch verflucht kalt. Jetzt ist wieder die Brücke zur Intensivmedizin, wenn wir schon hier über ARDS sprechen. Da haben wir auch Hypothermie, jetzt gehen die Sofa-Kriterien irgendwie los. Über Hypothermie müssen wir irgendwie auch sprechen, weil ich glaube, dass das auch ein Klassiker ist, den die Alpinmediziner oder ich nenne es mal die Draußenmediziner auch noch beschäftigen. Gibt es da Strategien, gibt es da was man als Höhen- und Bergmediziner dem gemeinen Notarzt in Göttingen mitgeben kann, wie man mit Hypothermie noch besser umgehen kann? Gibt es da Techniken, Strategien, Equipment, was wir uns da vielleicht abschauen können?
Na, es gibt zum einen dieses Wissen darum, dass auch eine andauernde Belastung die Thermoregulation grundsätzlich beeinflusst oder beeinträchtigt. Auch das heißt, wenn ich mich sozusagen extrem anstrenge in großer Höhe, dann wird mein Körper dann nicht ganz nachkommen. Und das führt dann dazu, dass ich unter Umständen auch viel schneller auskühle. Und dann gibt es natürlich der Klassiker, irgendwie das Wetter in den Bergen ist unberechenbar. Es kann jederzeit ein Wetterumschwung kommen. Und auch wenn strahlender Sonnenschein ist, wenn ich losgehe, kann es halt in den Bergen ganz schnell auch einfach anders sein. Ich denke mal, das ist jetzt auch keine große Neuigkeit, aber es passiert halt einfach immer wieder, dass Leute das extrem unterschätzen Wir haben die Berge für viele Menschen zugänglich gemacht. Auch für diejenigen, die einfach weniger Erfahrung haben. Und das führt uns natürlich dazu, dass es immer wieder Leute gibt, die das stark unterschätzen. Dann gibt es einfach so ein paar Dinge, die man auch privat vielleicht dabei haben sollte. Also immer ein bisschen Reservekleidung, natürlich genügend zu trinken. Aber es empfiehlt sich zum Beispiel einfach sicherheitshalber vielleicht auch einen Biwaksack dabei zu haben. Also Biwaksack ist, also Biwakieren meint sozusagen das Übernachten im Freien, und das, so ein Biwaksack, das, sag mal, meiner ist vielleicht so groß wie zweieinhalb Tennisbälle so insgesamt, und da passen zur Not zwei Leute rein. Das da kann man halt, wenn man dann doch mal irgendwie in Unwetter gerät oder in irgendeiner Weise nicht mehr runterkommen wird vom Berg, kann man sich da einfach drin schön einmummeln und hat wenigstens was, was das Überleben so ein bisschen mehr sichert. Ansonsten ist natürlich diese Hypothermie gerade in den Wintermonaten ein großes Problem, weil wir diesen Spagat schaffen müssen, zwischen wir müssen schauen, wie es unserem Patienten unter seiner Kleidung geht, aber ihn auch nicht noch weiter auskühlen lassen wollen. Das eine Gerät zum Erwerben gibt es eigentlich nicht, soweit ich weiß.
Nee.
Also es gibt einfach nur Patienten abdecken, zudecken, weitere Auskühlung verhindern.
Ja, das ist jetzt ein bisschen der Ausblick auf die geplanten Temperaturfolgen, Temperaturmessen und Temperaturregulationsfolgen. Aber eines der, oder ein Credo von Professor Breuer, der hier bei uns in der Klinik sich ganz intensiv mit diesem Thema da befasst hat, der fragt uns immer, wenn wir im Kalten auf der Straße liegen würden, womit wir lieber zugedeckt werden möchten, mit der goldbeschichteten Alufolie oder mit unserer Daunenbettdecke von zu Hause. Und ich glaube, das verdeutlicht ganz gut, dass wir Wiedererwärmung draußen in der Natur, dass wir eigentlich keine Chance haben. Wir können nur das weiter auskühlen, vielleicht etwas verlangsamen, aber man ist so exponiert, gerade wenn man irgendwie mit Schnee und Eis zu tun hat, dass das, ich glaube, ganz schwierig ist, das adäquat zu machen. Und dass das aber den Fokus auf die Maßnahmen, die man dann treffen kann, umso mehr verstärkt. Ja, und Biwaksack ist das Stichwort Eigenrettung, Eigensicherung, dass man das eben dabei hat. Aber um das für einen Patienten irgendwie einigermaßen erträglich zu machen, ist, glaube ich, oder das, was ich mir dazu überlegt hatte, war einfach, dass man aus der Umgebung raus muss, so schnell es geht. Irgendwie an einen warmen Ort kommen, was auf dem Gipfel des Everest natürlich ein Problem ist. Ja, auf der Mackenröder Spitze geht's noch. Ja, da ist man. Ja,
da geht's noch, genau. Aber das ist tatsächlich, das schnelle Raus ist ein ganz großes Problem in diesen ganzen Bergproblemen, weil, sagen wir mal, es gibt irgendwo ist eine Kletterwand, da stürzt ein Kletterer oder ein Klettersteig. Mhm. Dann da kommt der RTW sicherlich nicht mal eben vorbei. Und es gibt halt auch wetterbedingt auch Situationen, wo auch ein Hubschrauber da nicht hinkommen kann. Manchmal ist es auch die Geografie, die es gar nicht möglich macht. Und dann ist es tatsächlich dieses Raus aus der Situation kann ein Riesenproblem werden, weil man einfach eben nicht richtig, man kann ja auch nicht, also es kommt kein Krankenwagen dahin, der da hinfahren kann, der irgendwie schön warm ist. Und dann kann es auch sein, dass das Gelände so unwegsam ist, dass definitiv auch nicht irgendwie so mal so eine schöne Rolltrage irgendwo herkommen könnte und auch noch nicht mal die Möglichkeit sich bietet, dass man aus dem Nichts heraus sich irgendwie eine Trage sich aus manifestiert, mit der man den Patienten oder die Patientin dann untertragen könnte, weil einfach die Helfer auch nicht einfach gehen können. Das ist ein ganz großes Problem in dieser Situation und dass man auch keine Trage hat, sondern eine improvisieren muss. Da bietet sich dann zum Beispiel auch es gibt spezielle Biwaksäcke, die, sag mal, so reißfest sind, dass die dann Ösen haben, wo man dann zum Beispiel Karabiner nehmen kann und daraus ein Tragetuch bauen kann. Oder aus mehreren Rucksäcken kann man auch ein Tragetuch bauen. Das sind auch so Dinge, die man dann in diesen Kursen lernt, wie das geht oder was für Optionen man da hat, da so ein bisschen zu improvisieren, à la MacGyver.
Okay. Gibt's was man dem Notarzt noch irgendwie mitgeben kann, der nicht auf 8.500 Meter Höhe operiert, sondern eben im Stadtgebiet irgendwie ein Skill, irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich auf diesem Kurs gelernt und das implementiere ich jetzt in meine alltägliche rettungsdienstliche Arbeit. Was sich in den Bergen bewährt hat, in Extremsituationen, ist vielleicht doch ganz smart, im Stadtgebiet von Göttingen einzusetzen. Fällt dir da was was ein?
Ich wünschte, ich hätte was Konkreteres, aber ich glaube, die Fähigkeit zur Improvisation, also ich will nicht sagen, dass das jetzt innerhalb von einem 2-Wochen-Kurs oder einem 3-Wochen-Kurs gelernt ist und dass man das danach sofort kann, aber ich glaube, dass das nicht immer alles so ist, wie es auch im Idealfall in der Stadt sein könnte, dass man, da gibt es ja auch manchmal ein steileres Treppenhaus in irgendeinem Wohngebäude, wo man halt eben nicht irgendwie die Möglichkeit hat, einen Patienten so ohne weiteres runterzutragen oder eine Patientin. Und dass man dann irgendwie ein bisschen improvisieren muss. Und ich glaube, der Anteil an improvisierten Dingen ist in der alpinen Medizin höher als in so einer mehr standardisierbaren Umgebung wie jetzt hier in Göttingen.
Improvisation. Ich hatte mal.
Reicht dir das? Ist das gut genug gewesen? Ich habe nichts Besseres.
Ich habe auch nichts Besseres, aber vielleicht ist es ja einfach so. Ja, ist ja auch eine Fertigkeit, dass man mit dem arbeitet, was man eben hat. Und das ist halt manchmal einfach nur dein Biwaksack. Je länger wir darüber sprechen, desto unattraktiver wird es, in die Berge zu gehen. Das ist einfach kalt und ungesund.
Aber gleichzeitig auch sehr schön. Alles im richtigen Maß.
Aber so eine BBC-Dokumentation, wo jemand mit einem Hubschrauber die Berge filmt, auf einem 8K 65 Zoll Fernseher mit Dolby Surround, ist immersiv genug und dabei entsättige ich halt nicht gefährlich.
Ja, das stimmt.
Das ist irgendwie mein Statement für den Schluss. Lass uns jetzt mal den Bogen schlagen von der Physiologie und Pathophysiologie hin zu bergspezifischen Erkrankungen oder höhenspezifischen Erkrankungen. Da hast du, Ralf, drei Stück vorbereitet, die so als die Klassiker gelten. Wenn man sich über Höhenmedizin unterhält, müssen da irgendwie diese Worte fallen.
Genau, das ist das erste wäre sozusagen, und das, was vielleicht auch den meisten oder am schnellsten mal passiert ist, diese akute Bergkrankheit oder Acute Mountain Sickness. Das ist die häufigste Form von akuter Höhenkrankheit in irgendeiner Weise. Also es sind alles Krankheiten, die jetzt durch dieses Höhenproblem auftreten. Also nicht die Erfrierung, die Verschüttung, die Traumata in den Bergen oder sonstiges, sondern Dinge, die einfach mit dieser Höhe im Zusammenhang stehen. Und so als grober Leitsatz kann man alle kriegen, wenn man einfach nur schnell genug bergauf geht und hoch geht. Für die akute Bergkrankheit ist jetzt das Symptom schlechthin der Kopfschmerz. Jetzt wissen wir natürlich, okay, das ist ja ein wahnsinnig unspezifisches Symptom. Leider wird es nicht viel spezifischer mit den weiteren. Aber Kopfschmerz, das ist so die Warnung für akute Bergkrankheit. Dann gibt es noch Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und allgemeines Krankheitsgefühl.
Vielen Dank. 2000. Das sind alles Sachen, die ich jeden Tag habe.
Ja. Du wohnst ja auch ein bisschen auf dem Berg hier in Göttingen.
Ja, ich glaube, ich wohne auf 270 Metern über normal Null und habe irgendwie 100 Höhenmeter zur Arbeit und zurück.
Ja, ich habe 70 Höhenmeter. Genau. Schlaflosigkeit war bis 2018 auch dabei, aber dann hat man es rausgenommen, weil natürlich, wem es schlecht geht, der wird vielleicht auch nicht so ganz gut schlafen. Also ist das so ein bisschen rausgenommen. Weil das eben natürlich wahnsinnig unspezifisch ist, hat man mal versucht, da irgendwie so ein bisschen Diagnosekriterien zu finden. Und da gab es diesen Lake Louise Score, also für die akute Bergkrankheit oder Acute Mountain Sickness. Da gibt es einen Teil mit der Selbstbeurteilung. Das ist im Prinzip das, wo man sich so Punkte geben kann für, ja, ich habe Kopfschmerzen, ja, ich habe gastrointestinale Symptome, ich fühle mich auch irgendwie müde, schwach, Schwindel und ehemals noch die Schlafstörung. Im Prinzip, wenn ich davon drei habe, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass ich die akute Bergkrankheit haben könnte. Und dann gibt es noch was sich sozusagen, was man dem, zum Beispiel dem Untersucher, wenn ich als Wanderer, Wanderin oder Bergsteiger, Bergsteigerin oder als Notarzt, Notärztin jemanden treffe, der irgendwie, von dem ich das Gefühl habe, ne, so richtig gut scheint es dem oder der nicht zu gehen, dann kann ich auch noch einen Wachheitsgrad im Allgemeinen beurteilen, eine Ataxie und periphere Ödeme. Auch das gibt jeweils nochmal Punkte, mehrere in unterschiedlichen Abstufungen, die dann auch dazu kommen. Und wenn ich sozusagen in der Selbst- und Fremdbeurteilung über 5 Punkte komme, dann ist es auch schon sehr wichtig, also sehr wahrscheinlich, dass da eine akute Bergkrankheit vorliegt, wobei auch da sozusagen die Kopfschmerzen obligat sind. Ataxie ist auch immer so ein schönes, ja, ich meine, wie will man das jetzt beurteilen? Die Neurologen sicherlich gar kein Problem, aber so als schönes praktisches Beispiel einfach so ein Finger-Nase-Versuch. Also führen Sie mal den Finger zur Nase und wenn es das Gelände zulässt, kann man auch mal versuchen, so einen Seiltänzergang zu machen, um das mal so ein bisschen zu beurteilen, wie stark oder besteht es überhaupt. Und je höher man geht, desto stärker werden die Symptome. Risikofaktoren für die akute Bergkrankheit gibt's auch. Und da zählt natürlich zum einen die absolute Höhe, die ich erreiche mit einem Aufstieg zu. Die Aufstiegsgeschwindigkeit, hatte ich ja am Anfang schon mal erwähnt, ist essentiell dafür. Also je schneller, desto wahrscheinlicher ist es. Es gibt eine gewisse Grundanfälligkeit. Also man kann sagen, wenn ich es schon mal hatte, kann es durchaus sein, dass ich eine gewisse Anfälligkeit dafür habe, sodass ich es auch wieder kriegen könnte. Es gibt auch eine ich sage jetzt mal, Vererbungskomponente, auch wenn man das sicherlich nicht so streng genommen nicht so sagen darf. Aber wenn Elternteile das hatten, dann ist auch für mich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich daran leiden könnte. Andersrum heißt es aber nicht, wenn ich es beim ersten Mal nicht hatte, bei einem Trip letztes Jahr, heißt es nicht, dass ich dieses Jahr komplett sicher bin. Und natürlich eine Akklimatisation. Also wenn ich sozusagen in den letzten 2 Monaten zum Beispiel 10 Tage über 3000 Meter verbracht habe, dann sinkt da schon die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nochmal kriegen könnte. Und dann gibt es auch Faktoren, die keinen Einfluss haben, entgegen der, sagen wir mal, dem, was viele von uns annehmen würden und was dann auch vielen zum Verhängnis wird, nämlich Fitness, Alter und auch Geschlecht haben keinen Einfluss. Also sozusagen der sehr gut trainierte Sportler, 25 Jahre oder Sportlerin, das ist leider nicht protektiv, das reicht nicht. Es gibt sogar Hinweise, dass vielleicht durch einen erhöhten Vagotonus, den die gut trainierten Männer und Frauen haben, dass sich da eine gewisse Anfälligkeit für erhöht, weil die Hyperventilation weniger stark ausgeprägt ist. Aber das ist, glaube ich, da müsste man nochmal woanders tief einsteigen. Wichtig ist also, es hilft nichts, besonders fit zu sein. Es schadet sicherlich nicht grundsätzlich, um da hochzukommen, aber es schützt mich nicht vor der akuten Bergkrankheit. Das Ganze tritt typischerweise in der ersten Nacht oder in den ersten oder am Ende der ersten 24 Stunden auf. Also Kopfschmerzen in der ersten Nacht oder nach 24 Stunden, wenn ich vielleicht ein bisschen schneller aufgestiegen bin, als wie es ideal wäre, das wäre, da sollte man hellhörig werden. Plus halt eben diese anderen Sachen, dann kann man den Lake Louise Score nochmal versuchen zu erheben. Aber der ist halt, wie gesagt, weil die Symptome eben so ein bisschen schwammig sind, auch nicht ganz perfekt. Dann gibt's noch das Höhenhirnödem. Das ist schon ein bisschen gefährlich oder noch ein bisschen gefährlicher, sage ich mal. Das ist ein vasogenes Ödem durch eine erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke. Und man hat MRT-Untersuchungen gemacht und hat gesehen, da gibt's Mikroblutung, also entsprechend gewichteten Sequenzen, wo man Eisen sehen kann. Da dürfen jetzt alle Radiologen korrigierend eingreifen. Sieht man einfach im Corpus callosum, dass da ordentlich kleine, in den Bildern sind es dann sozusagen schwarze Stippchen sind, sodass man denkt, huch, das ist ja alles voller Blut. Es ist wohl so, dass das letztendlich mehr so das Signal ist, was einfach sehr deutlich ist, aber man sieht das eben. Kann halt aus der akuten Bergkrankheit resultieren, ist oft mit Fieber vergesellschaftet, auch natürlich meine bei den Hirnödemen, Bewusstseinsstörung in irgendeiner Weise bis hin zum Koma, Ataxie, wird uns da ja auch nicht wundern. Und wenn man ihn denn messen würde, ein erhöhter Liquordruck. Auch da, wenn man den Verdacht hat, Finger-Nase-Versuch machen lassen, Seiltänzergang. Und ist typischerweise aber für die meisten, sag ich mal, Hobby-Alpinisten, die unter 4000 Meter bleiben, weniger eine Gefahr. Aber wenn man eben da nichts macht, dann ist es ein tödlicher Ausgang.
Wir können Hirnödem gerne als zweites CME-Codewort benutzen. Hirnödem ist das zweite CME-Codewort.
Zweite CME-zotige Codewort.
Das zotige.
Genau. Jetzt habe ich ja mehrfach erwähnt, dass all diese Probleme auftreten, wenn man nur zu schnell hochgeht. Das ist ja eine spannende Frage. Was ist denn zu schnell? Auch da gibt es natürlich nicht die eine genaue Zahl, aber um mal so eine grobe Idee zu geben. Also das Ganze, wenn ich von 800 Metern auf 1400 Meter hochgehe, dann macht das erstmal gar nichts. Aber oberhalb von 2500 Metern, da sollte ich nach Möglichkeit maximal 300 bis 500 Höhenmeter pro Tag machen und zusätzlich alle 3 Tage einen Pausentag einlegen. Das gibt mir dann zumindest für die akute Bergkrankheit, aus der ja auch alles andere folgen kann, eine Risikoreduktion um 50%. Je weniger ich hochgehe, also wenn ich zum Beispiel nur 300 Meter hochgehe, ist es besser, als wenn ich 500 Meter hochgehe. Das kann man auch so ein bisschen anpassen daran, ob ich zum Beispiel Risikofaktoren dafür habe. Genauso wird mir eine Vorakklimatisation helfen, wenn ich innerhalb der letzten 2 Monate zumindest 5 oder mehr Tage überhalb von 3000 Metern verbracht habe. Auch das kann mir eine Risikoreduktion von 50% bringen.
Was hältst du denn davon, 500 Meter aufzusteigen und dann 200 Meter abzusteigen und dort zu bivakieren? Oder?
Ja, da gibt es Schemata. Ich bin natürlich jetzt kein Bergführer und auch habe nicht in diesem Thema habilitiert. Ich glaube, das ist was man definitiv machen kann. Wenn man ganz sicher gehen will, sollte man, glaube ich, da ein bisschen vorsichtig mit sein. Das gibt halt, ist wahrscheinlich auch heiß diskutiert. Ich kann dir leider keine abschließende Antwort geben, ob das jetzt empfehlenswerter ist, als sagen wir einfach nur dazu bleiben, wo man sozusagen endet an dem Tag. Manchmal ist es logistisch wahrscheinlich einfacher. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viel es wirklich bringt, wenn ich an dem Tag noch 400 Meter hochgegangen bin und dann wieder abgegangen bin, ob das, schon nicht 400, nochmal 100 Meter zum Beispiel mehr gegangen ist. Solange man wieder ein Stück absteigt, wird es wahrscheinlich nicht so viel.
Ha, ich freue mich, dass ich dich erwischt habe. In die Enge getrieben habe. Da gefällst du mir am besten. Wimmernd in der Ecke.
Ja, seine eigenen Unsicherheiten bewusst.
Ja, ausgezeichnet. Das war das, was wir in Nepal, also was uns in Nepal immer empfohlen wurde, dass wir halt über den Rastplatz hinaussteigen und dann ein kleines Stückchen wieder zurückkommen, dass wir irgendwie unsere Hypoxie irgendwie triggern, aber dann auf einer angenehmeren Höhe schlafen.
Ja, seid ihr dann über 500 Meter hochgegangen an dem Tag oder?
Wir sind, das Höchste, wo wir übernachtet haben, waren irgendwie auf 4,5. Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist auch immer wieder diese 500 Höhenmeter pro Tag oder sogar nur 300, ist ja für vielen kommt das ja extrem langsam vor. Und ich glaube, deswegen passiert es auch so häufig, dass sich da manchmal Leute überschätzen. Ja. Und dann soll es auch noch alle 3 Tage einen Pausentag machen. Ja. Wenn ich mir nur eine Woche Urlaub genommen habe, dann beispielsweise komme ich ja gar nirgendwo hoch. Aber das ist eben die sichere Methode.
Aber man merkt das auch total. Also es gab so ab 3.500 Metern war es spürbar anstrengender. Jetzt haben wir die Symptome der Krankheiten oder der Erkrankung des akuten Höhenhirnödems besprochen oder der akuten Höhenkrankheit. Und jetzt müssen wir die medikamentöse Therapie oder die Therapie überhaupt besprechen. Was geht da, Ralf?
Genau. Man könnte jetzt sagen, was? Nur 300 bis 500 Höhenmeter am Tag? Kann ich nicht auch schneller? Kann ich da nicht eine Pille für haben? Und ohne das jetzt die passt jetzt zumindest nicht in den Rucksack oder ein bisschen anstrengender.
Dafür gibt es ja Sherpas.
Gibt es grundsätzlich für die akute Bergkrankheit eine medikamentöse Prävention, die man dann machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich hatte es jetzt beim letzten Mal und ich möchte da so gut es geht Prophylaxe betreiben. Da kann ich das Acetazolamid ist sozusagen etabliert und wäre so der erste Vorschlag, Diamox als Handelsname typischerweise, inhibiert die renale Carboanhydrase, Bicarbonatsekretion steigt dadurch fällt unser pH und die Ventilation steigt, was unter anderem auch unseren PO2 natürlich dann steigen lässt. Das führt zu diese periodische Atmung, auf die wir letztendlich noch gar nicht zugekommen sind. Also in schlafenden großer Höhe hat man gemessen, dass es eine periodische Atmung gibt, wo es dann auch mal so Atemaussetzer gibt und Leute dann so mit so einem Erstickungsgefühl aufwachen. Und mit der Carboanhydrase, mit den Hämmern davon, also zum Beispiel dem Acetazolamid, fällt das eher mal weg. Dann es gibt einen besseren Schlaf, man ist besser oxygeniert Und fühlt sich dann vielleicht auch ein bisschen fitter. Nebenwirkung, vielleicht als lustig, also es gibt mehrere Nebenwirkungen natürlich, es ist, man muss natürlich mehr pinkeln, aber das Lustigste finde ich ist eigentlich, dass als eine Dysgoesie gibt, das heißt, dass kohlensäurehaltige Getränke anders schmecken. Jetzt zum Beispiel ein Bier mit Kohlensäure, das schmeckt dann wohl nicht mehr so gut. Ich habe es noch nie probiert. Muss man zumindest wissen, wenn man es nimmt, dass alles ein bisschen anders schmeckt, was Kohlensäure hat.
Deswegen trinken die Leute wahrscheinlich im Flugzeug Tomatensaft. Es wird mir einiges klar.
Weil die sich sozusagen das Diamox für die Reiseflughöhe besorgt.
Ja, Flugzeug, Reiseflughöhe sind ungefähr, entspricht ungefähr 2.500 Metern, glaube ich, über normal Null. Und es ist nicht,
1.500 Meter?
Ich glaube, das ist deutlich mehr, als man denkt.
Achso, du meinst, wenn man der effektive Druck, der da drin herrscht.
Ja, genau.
Ich dachte, nee, die fliegen höher.
Die fliegen.
Es tut mir leid, wir können nicht über die Alpen. Das geht nicht. Wir
müssen außen rum.
Ja, da gibt es übrigens die.
Lass mich das mal kurz heißt, nachschauen.
Es gibt die Streifengans. Muss ich an dieser Stelle erwähnen. Das ist eine. Die heißt manchmal auch indische Gans und die fliegt auf 9000 Metern.
Ja, das ist auch physiologisch sehr interessant, wie die das macht, ohne dabei abzustürzen, zu sterben.
Also ich behaupte, es liegt an den Rennstreifen. Wenn man sich das mal anguckt,
jetzt sind
zwei Rennstreifen am Kopf. Ich denke, darüber wird das gehen. Aber also sehr beeindruckendes Tier.
Ja, völlig abgefahren. Hier. Die klimatisierte Druckkabine moderner Airliner befindet sich auf einer Druckhöhe von ca. 6.000 bis 8.000 Fuß, also 1,8 bis 2,4 Kilometer.
Ja, angeblich ja noch keine Gefahr für eine akute Bergkrankheit.
Ja, aber vielleicht reicht es, um Diamox zu nehmen und Tomatensaft.
Ich trinke den aber auch ab und zu, muss ich gestehen.
Ehrlich? Gut, dass du nach München gehst. Das ist eigentlich schon Mobbing, Jan.
Ja, ist ein bisschen Mobbing.
Ist ausgezeichnet. Genauso soll es rüberkommen.
Aber ich will doch weitermachen.
Aber nur noch remote.
Ja, das in Zeiten von Covid dürfen wir alle nur noch remote machen. Alles nur noch remote. Wenn man aus irgendeinem Grund sagt, ich muss aber sozusagen mein Bier mit Kohlensäure trinken abends und das kann ich überhaupt nicht vertreten, wäre die zweite Wahl Dexamethason. Glucocorticoide. Aber eigentlich erzählt er zu damit erste Wahl.
Das ist übrigens auch das Lieblingsmedikament von dem Lars Harnisch, den wir auch hier schon im Podcast zu Gast hatten. Das ist sein Go-To-Medikament für komplexe Weaning-Fälle. Aus genau den Gründen, die Ralf gerade genannt hat. Nämlich die CO2-Elimination und die Alkalose-Ausgleichung.
Und der Patient macht mehr Pipi.
Das ist auch immer gut auf einer Intensivstation. Ist ja auch eines der klassischen Probleme. Die eigentliche Therapie von diesen Höhenkrankheiten ist aber eigentlich eine ganz einfache. Also wir haben jetzt über die Prävention gesprochen. Die Therapie ist eigentlich absteigen.
Ja, oder zumindest mal einen Ruhetag einlegen. Wenn man kann, zusätzlichen Sauerstoff noch irgendwo herkriegen. Wenn man keine Flaschen hat, gibt es die Möglichkeit, einen Überdrucksack zu verwenden. Das ist wie ein überdimensionierter Schlafsack, in der sich der Patient oder die Patientin dann reinlegen kann und es gibt ein Sichtfenster, über die man dann auch visuell kommunizieren kann. Dann wird dieser Sack zugemacht und über Luftpumpen, ähnlich wie bei einer Luftmatratze, wird dann kontinuierlich Luft da reingepustet. Also durch Helfer, die diesen Sack dann sozusagen damit betreiben. Das erhöht den Druck in dem Sack, den Luftdruck und damit natürlich dann auch den PO2 der in der Alveole ankommen kann und das gleicht ja sozusagen einer Sauerstofftherapie. Den kann man auch, sagen wir mal, mehr oder minder gut mit auf den Berg nehmen und ist dann auf keine Sauerstoffflaschen angewiesen, aber man braucht auch zwei Leute, die dann auf gleicher Höhe dann diesen das auch noch bedienen können. Das ist relativ anstrengend oder zumindest so anstrengend, dass man mindestens zwei Leute braucht, die sich da abwechseln können. Und für die Person, die innen drin liegt, das kann auch so ein bisschen bedrängend sein, weil es sehr laut ist. Und man dann sozusagen nur noch über das Sichtfenster kommunizieren kann. Und wenn all das nicht geht oder man es schon versucht hat, aber dass immer noch die gleichen Probleme da sind, dann gibt es natürlich auch noch Medikamente zur Therapie. Therapie akute Bergkrankheit und Höhenhirnödem. wenn man da mal nur leichte Symptome macht, lohnt sich eben wie gesagt der Pausentag. Wenn es moderater wird, dann zum Beispiel Ibuprofen kann man nehmen, man kann Antiemetika nehmen, Paspertin, Acetazolamid hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und dann, wenn es eben schwere Symptome sind, Hirnödem-Symptome, dann direkt Dexamethason 8 Milligramm initial und 4 Milligramm alle weitere Stunden. Und natürlich beim Hirnödem wirklich so schnell es geht, den Abstieg in sag mal, versuchen zu realisieren, je nach Gelände. Und wenn man dann hat, diesen Überdrucksack zu nutzen.
Je länger wir darüber sprechen, desto unattraktiver wird es, große Höhen zu erklimmen. Es ist einfach gefährlich. Man muss Medikamente nehmen. Man verschiebt seine Sauerstoffbindungskurve. Die ist so wunderbar eintariert. Es ist einfach fahrlässig, sowas zu machen. Man sollte lieber Podcasts auf der Couch hören. Das ist viel sicherer.
Aber wir sind ja irgendwann auch mal zum Mond geflogen. Das ist noch eigentlich dümmer, aber auch cooler. Man muss sich auch mal aus seiner Homöostase rausbegeben und aber einfach wissen, dass es Gefahren gibt.
Ja.
Aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, und dann ist es gut, wenn es Leute gibt, die sich damit auskennen, ja. Weil die zum Beispiel so eine Fortbildung gemacht haben wie du und ein Diplom in Mountain Medicine in ihre Bewerbungsmappe nach München legen können.
Oh Gott, was das für ein Bashing ist.
Ja.
Wir hätten sozusagen von den drei großen Erkrankungen hätte ich noch das Höhenlungenödem, um dann sozusagen vielleicht den Sack zuzumachen.
Den Überdrucksack, der von zwei Personen bedient werden muss.
Ja, da drin wird es auch sehr warm. Also man sollte bei der Aufstellung darauf achten, dass das möglichst im Schatten liegt. Und man sollte es natürlich, dieser Sack pustet sich natürlich auf. Und wenn man jetzt am Hang ist, sollte man auch aufpassen, dass der nicht wegrutscht. Also der wird dann irgendwann wieder anhalten, weil der Druck nachlässt. Aber ich glaube, das führt zu einer gewissen Irritation bei der Person, die drin liegt.
Die merkt es ja zum Glück nicht, weil sie ein Hirnödem hat. Oh Mann.
Beim Höhenlungenödem, da merkt man es allerdings ganz gut. Auch da sind gerne mal gesunde Personen betroffen. Und besonders, wenn sie keinerlei Vorakklimatisation hatten. Schneller Aufstieg, hatten wir auch schon gesagt, das scheint irgendwie immer das Größte zu sein als Risikofaktor. Und so Höhen über 3000 bis 4000 Meter, danach wird es. Oder da ist der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte. Und es dauert ein bisschen länger. Akute Bergkrankheit hatten wir schon gesagt, so nach 24 Stunden. Beim Höhenlungenödem nach 2 bis 4 Tagen. Symptome häufig, akute Bergkrankheit so als Start dieser ganzen Symptomatik. Dann übermäßiger, inadäquater Leistungsverlust, Dyspnoe, Husten. Auch da bleibt es leider wieder so ein bisschen sehr schwammig von den Symptomen. Jetzt habe ich gerade die Frühsymptome genannt. Husten, inadäquater Leistungsverlust, Dyspnoe, Symptome der akuten Bergkrankheit. Und wenn das Ganze dann unbeobachtet weitergeht, weil man denkt, naja, ich habe jetzt vielleicht einfach nur einen schlechten Tag und habe nicht gut geschlafen, deswegen ist meine Leistung nicht so gut, kommt es dann aber irgendwann bis zur Ruhedyspnoe, pulmonale Rasselgeräusche und auch blutiger Auswurf. Auch das Höhenlungenödem kann irgendwann, wenn man einfach nur weit genug geht, auch zusätzlich noch in den Höhenhirnödem münden. Also diese ganzen Sachen können unabhängig voneinander auftreten, wobei das die akute Bergkrankheit häufig der Start ist, aber können ineinander überlaufen. Wenn ich so einen Patienten dann vorfinde, wird er tachypneisch sein oder eine Patientin eine zentrale Zyanose haben, feuchte pulmonale Rasselgeräusche, Fieber teilweise auch. Und dann muss man sich natürlich noch fragen, gibt es irgendwelche Differentialdiagnosen, respiratorischer Infekt, Lungenembolie, Linksherzinsuffizienz? Wenn ich meinen Patienten dann schnell genug runterschicken kann, wird er sich wahrscheinlich nach dem Abstieg vollständig erholen. Dann muss ich versuchen, den pulmonalarteriellen Druck zu senken Und das, die einfachste Möglichkeit wäre jetzt irgendwie, wenn ich Sauerstoff hätte, weil Sauerstoff ist ein pulmonaler Vasodilatator, zumindest wenn wir vorher eine hypoxische Vasokonstriktion gehabt haben. Also der Abstieg, den ich ja gerade schon erwähnt habe, eine Sauerstoffflasche oder wenn wir haben den Überdrucksack und wenn jemand bedienen kann. Wenn ich nichts dergleichen habe oder das Kühler, ich muss noch mehr tun, dann kann ich Nifedipin dazu geben, 4x20 Milligramm. Diuretika helfen an dieser Stelle nicht und PDE5-Inhibitoren vielleicht, man weiß es nicht ganz genau, aber Nifedipin ist das Zauberwort an dieser Stelle. Ich habe gerade schon gesagt, 4x20 Milligramm pro Tag. Wenn ich eine Prophylaxe machen will, kann ich auch Nifedipin nehmen. Da werden allerdings 60 Milligramm pro Tag als retardiertes Präparat empfohlen.
Ja, ich finde, das ist insgesamt ein schwieriges Thema, weil sich da Physiologie, Pathophysiologie, Physik alles mischen und einem total die Hände gebunden sind, was Equipment, Technik und therapeutische Optionen angeht. Und da laviert man sich da irgendwie durch. Und das ist wieder die Lehre von Adaptern, Ansatzstücken, Improvisation. Ja, und am Ende bleibt übrig, dass man einfach die Höhe verringern muss, dass man wieder absteigen muss, um zurück auf seine Couch in die Sicherheit zu kommen.
Zurück zur sicheren Couch.
Zurück zur sicheren Couch. Man muss immer wissen, wo sein Handtuch ist. Und die Couch steht.
Ja, aber gleichzeitig trotzdem auch sehr spannend. Gut, nochmal so ein Blick über den eigenen Tellerrand der Medizin, die man vielleicht alltäglich macht, hinaus.
Ja, total. Hast du noch so einen Take-Home-Message-Punkt, was du mitnimmst und was du dir vorgenommen hast, allen anderen zu predigen? Ja. Lessons learned from high-altitude medicine.
Ich glaube, das klingt wahrscheinlich sehr, sehr abgedroschen, aber ich glaube einfach so ein bisschen den Demut oder den Respekt vor der Natur und dass wir da nur so ein ganz kleiner Teil drin sind. Einfach wie schnell wir uns in eine Situation bringen können, wo wir einfach komplett hilflos sind und wo uns im schlimmsten Fall auch kaum noch jemand helfen kann, weil einfach das Wetter, das Klima oder die reine Umgebung, zum Beispiel eine steile Felswand, einfach gar nicht zulassen, dass unsere ganze tolle Medizin, die wir da haben, uns helfen kann, weil keiner zu uns kommen kann oder uns keiner von dort aus wegbringen kann. Und in so einer Welt, wo wir an allen Ecken und Enden schon ganz viel Sicherheit schaffen können, in der wir heute leben, ist es, glaube ich, eine Gefahr, die man unheimlich unterschätzt, dass die Natur, und damit sind sicherlich jetzt nicht nur die Berge gemeint, sondern auch andere Bereiche der Natur, uns ganz schnell aufweisen können, dass es auch noch immer noch große Gefahren und Schranken gibt für uns.
Die Grenzen.
Ja, genau. Die zeigt uns sehr schnell unsere Grenzen auf. So, das ist schöner.
Ja. Vielen Dank, Ralf, für den Einblick in dieses kleine Spezialgebiet der Notfallmedizin. Ich glaube, wir haben über das Besprechen der physiologischen Besonderheiten der in großen Höhen und so der klassischen Erkrankungen das Feld jetzt erstmal ausreichend bearbeitet. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, könnt ihr gerne mit Ralf Kontakt aufnehmen. Er hat versprochen, sich da noch tiefer einzuarbeiten in die Materie. Das ist einfach auch sein Hobby und er brennt dafür. Und da gibt es bestimmt auch nochmal in der näheren oder entfernteren Zukunft eine fortgeschrittene Episode dazu. Stichwort Episoden, es sind ganz viele Themenvorschläge auch eingegangen, da ist auch schon ganz viel Vorbereitung gelaufen und wir freuen uns auf die kommenden Wochen und Monate. Jetzt ist doch so ein bisschen Sommerferienzeit. Wir müssen mal gucken, ob wir unseren üblichen Publikationszyklus einhalten können. Aber wir sind eigentlich ganz zuversichtlich. Wir verweisen nochmal auf die Homepage des Podcasts unter ins.umg.eu und unseren Twitter-Kanal auf @ins_umg Da kommt auch zunehmend Bewegung rein, da freuen wir uns total. Bedanken uns bei den Pin-Up-Docs, die uns hier manchmal retweeten und als relevante Influencer der Szene hier so ein bisschen eine Plattform bieten. Das finden wir richtig cool. Vielen Dank dafür. Und
danke.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, als auf die nächsten 2 Wochen zu verweisen und zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Diese physiologischen Effekte.
Das war Jana.
Jana, geht's dir gut?
Ja, ihr geht's gut.